Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen zurück zum Epheserbrief und wollen beginnen mit dem zweiten Kapitel. Ich lese uns den Predigttext Kapitel 2, die Verse 1 bis 5 einmal vor. So hat er auch euch, die ihr tot waret durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist, unter diesem haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen oder die Forderungen des Fleisches und unserer Gedanken ausführten und von Natur Kinder des göttlichen Zornes waren, wie die anderen auch. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar als wir tot waren durch unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet worden. Bevor wir nun mit der Betrachtung des zweiten Kapitels beginnen, lasst uns zuvor einen kurzen Rückblick auf das erste Kapitel halten. Nachdem Paulus in den ersten 14 Versen des Epheserbriefes das Heilshandeln Gottes in Christus betreffs des Baus seiner Gemeinde verkündigt hatte und anschließend vom Glauben der Geschwister an den Herrn Jesus und ihrer Liebe zu allen Heiligen erfahren hatte, dankte er dem himmlischen Vater anhaltend in seinen Gebeten. Alsdann begann er auch mit der Fürbitte, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung die Geschwister in ein tieferes Verständnis der Erkenntnis Gottes leiten möge. Wir hören darüber in Kapitel 1 im Vers 18. Damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ, hoch erhaben über jede Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist. Die Fülle oder volle Auswirkung dessen, der alles in allem, also in all ihren Gliedern, erfüllt und zu voller Ausgestaltung bringt. Das bedeutet, dass wir als Gläubige, als der Leib Christi, Anteil haben an diesen herrlichen geistlichen Wahrheiten, denn der Vater im Himmel hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Soweit einmal ein kurzer Rückblick auf das erste Kapitel. Das zweite Kapitel nun beginnt mit der Beschreibung des Zustands der heidnischen und jüdischen Gläubigen vor ihrer Bekehrung. Wenn Paulus im ersten Vers des zweiten Kapitels schreibt, auch euch, die ihr Tote wart aufgrund eurer Übertretungen und Sünden, redet er über das zum Ende gekommene Vorleben der Heidenchristen, ehe sie zur Gemeinde Christi hinzugetan wurden. Und in Vers 3 schreibt der Apostel über sich und die Juden, unter denen auch wir alle einst lebten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir das Verlangen des Fleisches und der Sinne erfüllten und waren von Natur aus Kinder des Zornes, wie auch die übrigen. Darin unterstreicht Paulus, was er bereits im Brief an die Gemeinde zu Rom in den ersten drei Kapiteln unter der Leitung des Heiligen Geistes niedergeschrieben hatte. Und wir hören daraus aus Römer 3, die Verse 10 bis 12. Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Es gibt keinen Einsichtigen, keinen, der Gott mit Ernst sucht. Sie sind alle abgewichen, allesamt entartet. Keiner ist da, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Beide also, Heidenchristen und Judenchristen, waren vor dem Eingreifen Gottes in ihr Leben geistlich Tote in ihren Übertretungen und Sünden, entfremdet dem Leben Gottes. Und ebenso wir, liebe Geschwister, auch wir waren dereinst unter den geistlich Toten. Auch wir standen unter dem Zorn Gottes aufgrund unseres sündigen fleischlichen Wandels durch den Einfluss des Widersachers, bis wir durch den Heiligen Geist zum Glauben an das Evangelium unseres Retters Jesus Christus kamen, der sich selbst für unsere Sünden gab, um uns aus dem gegenwärtigen bösen Äon gemäß dem Willen Gottes und unseres Vaters herauszureißen. Ihr seht, wie ernst die Dinge sind, herauszureißen. Fritz Rienecker schreibt, dieser Sprachgebrauch entfremdet dem Leben Gottes, der von dem geistlichen Tode so redet, ist seit 1. Mose 2,17 tief in der Schrift verwurzelt. Eva im Paradies hatte gegessen von der verbotenen Frucht des Baumes der Erkenntnis. Aber gestorben, so wie es die göttliche Verordnung vorausgesagt hatte, war sie scheinbar nicht. Und doch war sie gestorben. Sie war in jenen Zustand gelangt, der für Gott und auch für sie Tod bedeutet. Dieser geistliche Tod, die Trennung von Gott, zog naturgemäß auch den Leibestod, die Trennung vom irdisch-kreatürlichen Leben und den ewigen Verdammnistod nach sich. Der Mensch als Nachkomme und Glied einer dem Todeszustand verfallenen Generation ist schon tot, bevor er überhaupt gestorben ist. Da der Tod aber nicht nur in die Menschenwelt hineingekommen ist, sondern durch die gefallene Menschheit auch in die Schöpfung schlechthin, so ist die ganze sichtbare Welt eine Welt des Todes geworden. Der geistlich Tote ist also entfremdet dem Leben aus Gott und steht unter seinem Zorn. Der natürliche Mensch, geistlich tot, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. In ihm regt sich keinerlei Äußerung geistlichen Lebens. Er kann nicht aus sich selbst heraus an die Erlösung durch Jesus Christus glauben. Er kann auch nicht aus eigener Kraft zur Umkehr kommen. Er lebt in Übertretungen und Sünden dahin und bekämpft in Gedanken und Worten, bewusst oder unbewusst, die Existenz Gottes. In Johannes 3, Vers 19 lesen wir: Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Auch moralisch vorbildliches äußerliches Verhalten, welches jedoch den Vater im Himmel nicht verherrlicht, ist im Kern egozentrisch und sucht nur die eigene menschliche Ehre. Kommen wir zu Vers 2 des Textes. Auch euch, die ihr tot wart aufgrund eurer Übertretungen und Sünde, und jetzt Vers 2, in denen ihr dahin lebtet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Herrscher, der seine Macht im Luftbereich ausübt, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Paulus erinnert die Leser seines Briefes daran, dass sie vor ihrer Bekehrung durch Gottes Gnade in ihrem sündhaften Leben ganz selbstverständlich in den Maßstäben der gefallenen Welt wandelten. Ihr gottloses, weltliches Leben unter dem herrschenden Zeitgeist wurde bestimmt durch das Wirken jenes Herrschers, der seine Macht im Luftbereich ausübt, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Herrscher ist der Teufel, der über die bösen Geister in der Himmelswelt und ebenso über die Söhne des Ungehorsams herrscht, bis in unsere Zeit. Und erinnert einmal, wie gerade heutzutage der Widersacher in vielen Dingen komplett verniedlicht wird, beziehungsweise geleugnet wird. Ich traf vor einigen Jahren einen evangelischen Christen und wir kamen auf den Teufel zu sprechen und er lächelte mich an, als ich das Wort Teufel erwähnte. Er lächelte mich an, als wollte er sagen, das glaubst du? Ja. Also wir sehen, es ist dem Widersacher gelungen, selbst unter den Kirchenchristen sich zu verflüchtigen. Erinnern wir uns deshalb der Versuchung Jesu durch den Teufel in Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es: Nochmals nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt samt ihrer Herrlichkeit und sagte zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Und einer, der sich mit dem Teufel und Anfechtungen sehr gut auskannte, war Martin Luther. Und er schreibt in seinem Lied Eine feste Burg: Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinesgleichen. Das heißt also, dass in diesem Äon, in diesem Zeitlauf dieser Welt, der Mensch entweder unter der Herrschaft Gottes und Christi steht oder unter dem Einfluss des Teufels. Darum kann auch Paulus in Kolosser 1, 12 bis 13 an die Gemeinde schreiben: Dank saget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Kommen wir zu Vers 3 und hören auf das, was Paulus über sich und seine Volksgenossen nach dem Fleisch, die Israeliten, schrieb. Unter denen auch wir alle einst lebten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir das Verlangen des Fleisches und der Sinne erfüllten und waren von Natur aus Kinder des Zornes, wie auch die übrigen. Die Israeliten, denen der Sohnesstand, also das Kindschaftsrecht, die Annahme zum Gottesvolk und die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten des Tempels, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen zuteil geworden waren, so Römer 9, Vers 4, wandelten in gleicher Weise wie die Heiden. Bereits in seinen Briefen an die Gemeinde zu Rom hatte Paulus wiederum im dritten Kapitel Vers 9 festgehalten: Haben wir die Israeliten für uns etwas voraus? Nicht unbedingt. Wir haben ja schon vorhin gegen Juden ebenso wie gegen die Griechen oder die Heiden die Anklage erheben müssen, dass sie ausnahmslos unter der Sünde stehen. Und über die Begierden des Fleisches lesen wir in Galater 5, 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Wir können davon ausgehen, dass nicht alle Israeliten so lebten. Aber erinnern wir uns an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der zweite Sohn in frommer Selbstgerechtigkeit moralisch tadellos wandelte. Selbstgerechtigkeit in frommer Gestalt ist Sünde. Möge uns der Herr darüber unsere Augen weit öffnen. Des Weiteren spricht Paulus in Vers 3 vom Verlangen unserer Sinne, unserer Gedanken. Und unser Herr lehrt uns in Matthäus 15, Vers 19: Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Sünde also beginnt zuerst im Herzen, bevor die Tat erfolgt. Und Jakobus schreibt: Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Paulus beendet dann den dritten Vers im Blick auf die Israeliten mit den Worten: Und waren auch Kinder des Zornes von Natur, gleich wie die anderen. Liebe Geschwister, vielleicht hat jemand unter uns schon einmal gedacht: Ach, wäre ich doch Jude oder Jüdin. Oder wäre ich doch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber selbst der Israelit und die Israelitin aus dem erwählten Gottesvolk, sowie auch eine Person, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, haben nur durch Umkehr und Glauben an Christi Erlösungswerk Eingang in das Reich Gottes sowie Anteil an Christi Leib und seiner Gerechtigkeit. Kommen wir noch zu Vers 4 und 5. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hat wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, uns, obwohl wir, die wir Tote waren aufgrund der Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Aufgrund der Gnade seid ihr gerettet. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit und seine große Liebe, seine Gnade sowie seine Güte sind das Wesen unseres Vaters im Himmel. Diese Merkmale unseres Gottes bestimmen sein Handeln mit uns Sündern sowie mit seiner gesamten Schöpfung. Sein Wille ist Liebe und das ist der Grund unserer Errettung. Nicht wir wollten gerettet werden, denn wir waren tot in unseren Sünden. Das heißt, wir konnten auf den Ruf des Evangeliums aus uns heraus nicht reagieren. Wer tot ist, ist tot. Ein Toter kann nichts, eine Leiche kann gar nichts. Ja. Es ist Gottes Werk, sein Handeln. Der Apostel Johannes schreibt: Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe. Ein Zitat von Benedikt Peters diesbezüglich. Seine Liebe will, was keiner verdient. Und seine Liebe wirkt das Unmögliche. Zu Beginn des ersten Verses im zweiten Kapitel schrieb Paulus den Gläubigen: So hat er auch euch, und fuhr dann weiter mit anderen Erklärungen. Und hier nun in Vers 5 vollendet er den Satz mit den Worten: So hat er auch euch mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gottes Liebe sind wir mit Christus eins, eins gemacht. Paulus schreibt an die Korinther: Von ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und im zweiten Korintherbrief: Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, neu geschaffen. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles aber ist das Werk Gottes. Kommen wir zum Schluss in Vers 5, wo es heißt: Durch Gnade seid ihr errettet. Und hören wir auf ein Schlusswort des Glaubensvater Besser, ist sein Name. Und er schreibt: Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Nicht allein die durch Christi Blut geschehene Erlösung aus unserem ehemaligen Sünden- und Zorneszustande ist ein pures Gnadenwerk, sondern auch, dass wir nun glauben an Jesum Christum, unseren Herrn, und in ihm leben, im Glauben, ja alles, was wir in unserem Christenstand ihm zu Ehren tun und leiden. Alles, alles ist Gnadengabe. Jedes Glaubensfünklein in unserem Herzen ist Gottes Gabe. Wolltest du der Mann sein, sagt Luther, dass du deines Herzens mächtig wärest? Ja, lerne erst, dass der Glaube sei eine Gabe Gottes und eine göttliche Kraft. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, dass du uns, als wir geistlich tot waren, durch unsere Übertretungen mit Christus lebendig gemacht hast. Dass wir nun Glieder deines Leibes sind, dass wir zu deiner Gemeinde gehören für Zeit und Ewigkeit. Und wir bitten dich, Herr, bewahre uns davor, dass wir unsere Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit gestalten, sondern lass uns bitte unter der Leitung des Heiligen Geistes ein sicheres Urteil darüber gewinnen, welches dein guter und wohlgefälliger und vollkommener Wille sei. Amen.